Die Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene präsentiert der Neocast Update Neonatologie. Am Mikrofon Mario Rüdiger.
Hallo und herzlich willkommen zum Neocast. Die Dreiviertelstunde für alle neonatologisch Interessierten, die keine Lust auf PowerPoint haben und trotzdem auf dem Laufenden bleiben wollen. Heute begrüße ich Sie zu unserem ersten Neocast mit zwei Gästen. Am Mikrofon, wie immer, Mario Rüdiger. Meine heutigen Gäste sind Privatdozent Dr. Falko Wilbrandt und Dr. Wolfram Burkhardt. Ja, lieber Herr Wilbrandt, lieber Wolfram, schön, dass Sie sich bereit erklärt haben, einen gemeinsamen Blick auf die Neonatologie zu werfen. Unser heutiges Thema sind die Kopfdeformitäten von Neugeborenen. Aber bevor wir da mehr ins Detail gehen, möchte ich kurz meine beiden Gäste vorstellen. Privatdozent Dr. Falko Wilbrandt. Sie sind seit 2019 Direktor des Zentrums für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie am Diakonieklinikum Jung-Stilling in Siegen. Dort haben Sie eine große Sprechstunde für Kinder mit Schädeldeformitäten aufgebaut und beschäftigen sich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Kopfdeformitäten von Neugeborenen und Säuglingen. Herzlich willkommen. Mein zweiter Gast ist Dr. Wolfram Burkhardt und wir kennen uns mittlerweile schon mehr als 20 Jahre, haben gemeinsam in Berlin, Innsbruck und auch in Dresden gearbeitet. Wolfram, du warst zwischendurch auch in London tätig, dann in Schwerin und Hamburg. Jetzt bist du Neonatologe und Neuropädiater und teilst dich aktuell etwas auf, zum einen als niedergelassener Neuropädiater in Schwerin und auch ganz frisch ab April in der Kinderklinik der Universitätsmedizin Rostock. Also herzlich willkommen. Soweit wie immer eine kurze Vorstellung meiner beiden Gäste. Habe ich irgendwas vergessen, was noch besonders wichtig ist?
Ja, vielleicht für meine Person ist noch wichtig, dass ich in meiner Zeit in Gießen an der Universität mich wirklich sehr eingehend mit kindlichen Schädeldeformitäten beschäftigt habe. Ich habe also über viele Jahre eine Habilitationsarbeit geschrieben, die sich rein und nur mit Diagnostik und Therapie von solchen kindlichen Schädeldeformitäten beschäftigt hat. Da ging es hauptsächlich darum, wie kann man solche Formanomalien vom Kopf überhaupt erkennen, wie kann man die differentialdiagnostisch einschätzen. Ich habe versucht, verschiedene Modelle zu generieren, wie man solche Schädeldeformitäten klassifizieren kann und natürlich, wie man präventiv und therapeutisch tätig werden kann. Das war so über viele Jahre und ist auch natürlich heute noch mein Herzblatt und ich beschäftige mich eben schon sehr lange damit.
Ja, mich freut's, dass wir Sie als Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgen hier bei uns haben im Neo-Podcast. Ist auch mal eine neue Erfahrung. Ich bin gespannt, freue mich auf die Runde. Wolfram, du als Neuropädiater, habe ich bei dir was vergessen?
Nein, vielen lieben Dank auch für die Einführung. Bei mir ist es auch schon eine Sache, mit der ich mich schon sehr lange beschäftige. Interessanterweise war es auch der Weg von der Neonatologie in die Neuropädiatrie, über die Kopfdeformitäten sogar. Wir haben ja in Dresden auch dank deines Engagements da eine sehr ambitionierte Nachsorge für Frühgeborene aufgebaut. Und über diese Schiene bin ich, da muss ich dir also dankbar sein, in die Neuropädiatrie gekommen. Und auch zu diesem Thema.
So, das Thema Kopfdeformitäten von Neugeborenen hört sich auf den ersten Blick nicht besonders interessant an. Trotzdem hat es langfristig eine große Relevanz. Herr Wilbrandt, Sie sehen die Kinder im Laufe des ersten Lebensjahres und können Sie vielleicht unseren Hörern und Hörerinnen, die sich meist um die Neugeborenen kümmern, kurz erläutern, warum sich auch Neonatologen mit diesem Thema beschäftigen sollten?
Ja, also ich finde das extrem wichtig, Schädeldeformitäten bereits im Ansatz zu erkennen, ja, damit man irgendwann tatsächlich in der Lage ist, schwere oder und damit auch behandlungsbedürftige Schädeldeformitäten dann früh zu erkennen oder eben bei Kindern schon gleich früh Risiken zu identifizieren, überhaupt so eine bleibende und schwere Schädeldeformität zu entwickeln. Es ist auch wichtig, die Neonatologen sind nun mal die Ersten, die mit den Eltern im Umgang sind und sozusagen den Umgang mit dem Kind auch schulen. Und da ist es, glaube ich, auch als Prävention, für eine vernünftige Primärprävention relativ wichtig, eben die Eltern auf dieses Thema hinzuweisen und auch gleich zu wissen, was können wir denn überhaupt machen? Wie können wir denn präventiv tätig werden? Ich denke, dass wenn wir das ganz früh nach der Geburt bereits anfangen, dass wir ganz viele von diesen lagebedingten Schädeldeformitäten verhindern oder zumindest abmildern könnten. Man muss ein bisschen unterscheiden. Die Neonatologen kennen sich natürlich sehr, sehr gut mit geburtstraumatisch bedingten Schädeldeformitäten aus, die sich in der Regel natürlich innerhalb der ersten 6 bis 8 Wochen spontan auswachsen. Aber man muss letztlich ganz früh eben da schon für sensibilisiert werden und eben unterscheiden können, was ist jetzt noch eine geburtstraumatische Deformität und wann geht es tatsächlich in eine lagebedingte Deformität oder eine andere Art der Schädelasymmetrie oder Deformität über.
Wir sprechen die ganze Zeit von Schädeldeformitäten oder Kopfdeformitäten. Herr Wilbrand, was gibt es eigentlich für unterschiedliche Formen von Deformitäten?
Ja, total wichtig ist natürlich erstmal, dass man erstmal weiß, dass es solche Schädeldeformitäten auch als sogenannte Kraniosynostosen gibt. Das ist, die entstehen durch einen primären oder durch einen prämaturen Schädelnahtverschluss. Sieht man relativ gut auch schon direkt nach der Geburt. Das sind natürlich tatsächlich Schädeldeformitäten, die auch eine sehr deutliche klinische Relevanz haben. Es kommt zu typischen Verformungen des Kopfes, wenn die Sagittalnaht verschlossen ist, also die Pfeilnaht, dann kommt es eben zu einem Scaphocephalus, also so einem deutlichen Kahnschädel. Es gibt den Metopica-Verschluss, also den Verschluss der Stirnnaht. Dann haben die Kinder typischerweise eben einen sogenannten Kielschädel. Man sieht also dieses kielförmige Vorwölbung der Stirn. Da muss man eben drauf achten, das kann zu so einer bifrontalen Enge und so einem Hypotelorismus führen. Es gibt da natürlich auch die asymmetrischen Kraniosynostosen, dass zum Beispiel die einseitige Koronarnaht zugeht oder die Lambda-Naht, die sind relativ selten, aber man muss zumindest, wenn man da die Vermutung hat, letztlich in der Lage sein, dann zu sagen, oh, da muss mal einer gucken, der tatsächlich sich damit auskennt. Davon unterscheiden müssen wir die lagebedingten Schädeldeformitäten. Das ist zum Beispiel bei einer Lambda-Naht-Synostose nicht ganz leicht, weil dann auch eben der Hinterkopf abgeflacht ist. Ja, aber die lagebedingten Schädeldeformitäten sind viel häufiger als Kraniosynostosen. Kraniosynostosen sind eher was Seltenes. Und diese lagebedingten Schädeldeformitäten, die haben sich insbesondere in den 90ern angefangen, in einer großen Zahl zu entwickeln, nachdem diese Präventionskampagne zur Vermeidung des plötzlichen Kindstods und des sicheren Babyschlafs ins Leben gerufen worden ist. Da wurde ja teilweise relativ dogmatisch den Eltern gesagt, also immer bloß die Kinder auf den Rücken legen. Das ist auch heute noch so. Wie gesagt, ich will diese Safe-to-Sleep-Campaign überhaupt gar nicht in Frage stellen. Aber das führte nachweislichermaßen in den frühen 90ern zu einer deutlichen Zunahme von wirklich teilweise grotesk stigmatisierenden Schädeldeformitäten, die auch über den 5., 6. Lebensmonat hinaus eben persistent waren. Auch da müssen wir unterscheiden. Es gibt eben asymmetrische lagebedingte Schädeldeformitäten, wenn die Kinder so eine einseitige Lagerung haben und insbesondere immer nach rechts gucken zum Beispiel, rechts ist deutlich häufiger als links, dann flacht durch das starke Kopfwachstum innerhalb des ersten Lebensjahres der Kopf an dieser Stelle teilweise wirklich sehr schwer ab und es entsteht eben der sogenannte nicht-synostotische Plagiozephalus. Teilweise liegen die Kinder aber eben auch zentral auf dem Occiput und gucken quasi gerade an die Decke, wenn man so will. Und das führt eben zu einer Abflachung des kompletten Hinterkopfs und einer deutlichen Breitenzunahme, teilweise einer Höhenzunahme des Kopfes. Und diese Deformitäten können natürlich auch als Kombination auftreten. Das heißt, man kann sehen, der Kopf ist nicht nur asymmetrisch, sondern auch noch am kompletten Hinterkopf abgeflacht. Und das ist so die stigmatisierendste lagebedingte Schädeldeformität. Wir haben bei uns in unseren Studien eben festgestellt, dass wenn eine Behandlung dieser Schädeldeformitäten im frühen Kindesalter unterbleibt oder da nichts unternommen wird, wenn es eine deutliche Schädeldeformität ist, dann persistieren die eben lebenslang. Und möglicherweise machen die dann auch tatsächlich im Laufe des Lebens funktionelle Probleme.
Wolfram, jetzt haben wir sehr eindrücklich geschildert bekommen, dass diese Kopfdeformitäten durchaus auch im ersten Lebensjahr langfristig eine Rolle spielen. Gibt es denn eine Gruppe, die als Neugeborene besonders hohes Risiko haben, diese Kopfdeformitäten zu entwickeln?
Also ja, der Falko Wilbrandt das schon erwähnt hat, das ist in den 90er Jahren sozusagen, wenn man mal salopp sagen darf, hochgeschossen, das Problem. Es gibt eben schon seit 20 Jahren doch sehr gute Arbeiten, die sich da auch mit der Ätiologie beschäftigen. Und wenn man es mal ganz von oben jetzt sehen will, also von den reif geborenen Kindern sind doch eben, ja, bis 22%, je nach Publikation, können da betroffen sein von der Entwicklung so eines lagerbedingten Plagiocephalus. Und da wurde auch schon herausgearbeitet, wer ist denn das? Also wo muss man dann vielleicht auch, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf, schon ein bisschen hinschauen. Das sind dann eben doch die erstgeborenen Kinder. Das weist vielleicht ein klein bisschen auf ein Handlingsproblem hin, auf die Erfahrenheit der Eltern, wie gehe ich mit dem Kind um? Dann sind es vor allen Dingen Jungen. Jungen sind in der motorischen Entwicklung, das ist für einen Neuropädiater jetzt nicht so überraschend, immer so ein bisschen hinterher. Also da spielt sowas ein bisschen mit rein, dass diese muskuläre und auch die sogenannte posturale Kontrolle, also die Kopfkontrolle, Bewegung im Raum, da ein bisschen vielleicht verzögert ist. Das ist ein Problem. Dann auch die schwere Geburt wird immer wieder angeführt. Also eine Geburt, die über einen längeren Zeitraum, mehrere Stunden geht oder auch, wo Hilfsmittel wie eine Zange oder eine Saugglocke mit sozusagen hinzugezogen werden, die möglicherweise eben muskuläre Problematiken erstmal an den Halsmuskeln erzeugen. Und immer wieder dann auch schon vor 20 Jahren war immer der Hinweis auf Frühgeborene. Dass also die Frühgeburtlichkeit an sich eben auch nochmal ein Problem darstellt. Bei Frühgeborenen sind diese Dinge ja nochmal ungünstiger. Die posturale Kontrolle am Anfang ist für die Kinder ja kaum zu leisten. Ein sehr großer, im Verhältnis zum Restkörper großer Kopf, der Muskulatur wenig ausgeprägt, dann eben auch in der Neo natürlich die Beatmungshilfen, Beatmung vielleicht an sich und venöse Zugänge, die so ein Kind also auch einschränken in seiner Beweglichkeit. Und dann liegen die eben gerne auf einer Seite oder sind gezwungen in eine Position und dann arbeitet halt die Schwerkraft an dem noch sehr weichen Kopf. Und formt den also sozusagen dann in diesen schiefen Plagiocephalus hinein. Und wir haben uns damals da ganz ausgiebig auch mit beschäftigt, wie oft das dann eben bei Frühgeborenen auftritt. Und die Feststellung war dann so, dass doch wir da nahezu in den Zahlen, die wir hatten, für milden und moderaten und schweren Plagiocephalus, das kann man nämlich unterscheiden, weil es dankenswerterweise Perzentilen dazu gibt, die der Falko Wilbrandt entwickelt hat und die seit 2012 sind die publiziert. Die haben wir zugrunde gelegt und wir hatten dann doch schwere und moderate Plagiocephalus bei über 30% der Frühgeborenen, die wir entlassen haben. Waren also im Vergleich zu den Reifgeborenen, wo es ungefähr so im Maximum 22% ist, höher. Es ist auch zu beachten in der Nachsorge bei Frühgeborenen, dass das dann nochmal zunimmt. Klassischerweise werden ja Frühgeborene dann auch so mit korrigierten 3 Monaten das erste Mal wieder gesehen nach Entlassung. Und da hatten wir dann doch nochmal einen deutlichen Anstieg auf nahezu 50% der Kinder, die dann einen moderaten und schweren Plagiocephalus hatten. Das mag eben daran liegen, dass einerseits in der frühen Phase zu Hause noch auch weiterhin ein Handlingsproblem noch besteht mit den Kindern, dass Physiotherapie noch nicht begonnen hat, dass also die Familie sich sozusagen, wie man so schön neudeutsch sagt, noch settelt zu Hause. Ja. Denn im weiteren Verlauf, wir haben die Kinder dann also auch weiterverfolgt und nach dem ersten halben Jahr ist dann doch die Inzidenz wieder deutlich runtergegangen. Die Kinder haben dann im Regelfall sogar über die Nachsorge dann verschrieben Physiotherapie bekommen, sind also offensichtlich in den motorischen Fähigkeiten auch vorangeschritten. Und da sind wir dann auch wieder in Bereiche gekommen, die nur knapp über dem der Reifgeborenen lagen.
Da wollte ich gerade drauf hinaus. Du hast gesagt, 20% der Reifgeborenen. Das würde ja bedeuten, jedes fünfte Kind hat einen schiefen Kopf, wenn man sich so umschaut, hat man nicht den Eindruck, dass so eine große Zahl von Kindern betroffen ist. Es wächst sich aus am Anfang oder das muss ja nicht jedes fünfte Kind zum Herrn Wilbrandt gehen, um sich behandeln zu lassen.
Also das, diese Zahl, diese 22%, die beziehen sich auch auf die ganze, auf die initiale Phase. Das Früherkennen, was auch schon angesprochen war, müsste nämlich zu einer Zeit stattfinden, wo gerade die reifen Kinder nicht unbedingt gesehen werden vom Kinderarzt. Die kritische Phase wird so mit den ersten 6 bis 7 Wochen angegeben, wo sich das entwickelt. Und das ist oft eine Zeit, die genau zwischen der U2 und der U3 liegt. Das heißt also eine Zeit, wo die Kinder gar nicht unbedingt gesehen werden. Die Zahl erfasst durchaus erstmal alle sozusagen Plagiozephalus. Und wenn man das eben nicht beachtet, so haben wir das ja auch erlebt in der Nachsorge mit den Frühgeborenen, dann ist ein Prozentsatz dieser Kinder entwickelt dann eben auch eine schwere Form, die dann im Verlauf dann doch zur Vorstellung zum Beispiel beim Orthopäden, Kinderchirurgen oder Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen führt.
Herr Wilbrandt, welche Kinder bzw. Eltern kommen eigentlich zu Ihnen? Es ist ja nicht jedes fünfte Kind, das da jetzt auffällig ist und zu Ihnen in die Sprechstunde kommen muss, oder?
Nee, in der Regel kommen die Kinder, die schon tatsächlich bei mehreren Therapeuten, bei Kinderärzten, bei teilweise bei Orthopäden, die sich eben mit Bewegungseinschränkungen im Bereich der Halswirbelsäule beschäftigen. Teilweise kommen sie von Osteopathen oder von Physiotherapeuten etc. Manche kommen schon sehr früh, etwa so im 2., 3. Lebensmonat. Bei diesen Kindern kann man dann tatsächlich noch präventiv tätig werden. Also wir fangen dann an und klären die Eltern eben über krankengymnastische Mobilisationsübungen, also Dehnungsübungen für die Halsmuskulatur auf oder überweisen nochmal weiter zum Physiotherapeuten. Da gibt es eben Ansätze nach Bobart und nach Woiter. Und wir empfehlen den Eltern dann auch tatsächlich, die Kinder zu lagern, auch während des Wickelns die Kinder umzulagern, vielleicht mal auf den Bauch zu drehen in überwachten Phasen etc. pp. Das wäre schon relativ wichtig, auch um quasi die Kopfhebung zu verbessern bei diesen Kindern. Man sollte so visuelle und auditive Reize dann verlagern, all diese Dinge. Das ist im frühen Alter, etwa im 2., 3. Lebensmonat, noch relativ gut möglich. Wenn die Kinder dann zu uns kommen, schon ein bisschen älter sind, also 4, 5 Monate, eine deutliche Schädeldeformierung haben, deutlich bedeutet dann, wir messen den Kopf quasi mit solchen Zirkelmessungen. Und wenn man kann es so ein bisschen über den Daumen gepeilt sagen, wenn die Asymmetrie am Kopf zum Beispiel mehr als 1 Zentimeter ist, dann sollte man tatsächlich schon gleich in die Therapie reingehen und den Kopf formen. Da gibt es verschiedene Mulden oder Lagerungskissen, die man nehmen kann. Die sind aber in der Regel dann wieder nicht mit dem sicheren Babyschlaf zu vereinbaren. Vereinzelt kann man damit aber so ein bisschen Verbesserungstendenzen auch schon ausmachen.
Ja, okay, vielen Dank. Da kommen wir nachher nochmal drauf, weil was Sie dann machen, gucken wir erstmal in die Klinik noch. Wir haben ja du hattest gesagt, Wolfram, dass insbesondere Frühgeborene davon betroffen sind. Die liegen ja oftmals relativ lange in der Klinik. Gibt es denn da Möglichkeiten, dass man da schon anfängt, diese Entwicklung von Kopfdeformitäten zu vermeiden?
Also zerfällt so in zwei Antworten. Also theoretisch ja. Theoretisch gibt es natürlich, wenn wir jetzt die Sequenz kennen, wenig Bewegung, Vorzugshaltung, Kopf liegt auf einer Seite, dann müsste man ja eigentlich nur gegensteuern sozusagen, indem man dem Kind möglichst wechselnde Lagen anbietet und schaut, dass das wirklich auch, sage ich mal, sehr regelmäßig geschieht und dass man dann hofft, ja, dann müsste man das ja eigentlich sozusagen verhindern können als mehr oder sind primär prophylaktisch. Das haben wir durchaus auch vor ein paar Jahren mal probiert, indem wir da fast sozusagen ein bisschen in der Zeit zurückgegangen sind. Ganz früher, das war auch ein bisschen anekdotisch durch die Schwestern berichtet, gab es auf der Intermediate Care, früher hätte man Peppelstation gesagt, bei den Frühgeborenen, also kurz vor der Entlassung, da, wenn man die Kinder vorbereitet, ein sehr klares Lagerungsschema. Dass also alle Seitlagerungen links, rechts, Mitte und auch Bauchlage mit einbezogen hat nach einem klaren Uhrzeitschema. Und es wäre damals eben nie beobachtet worden, dass zur Entlassung das ein Problem gewesen wäre mit den schiefen Köpfen. Und dann ist das verlassen worden, insbesondere auch mit der Bauchlage, um da die Eltern auch vorzubereiten, dass also diese Back-to-Sleep-Kampagne auch richtig durchgesetzt wird und man die Eltern da nicht verunsichert. Und dann hätte das zugenommen, sodass wir uns gesagt haben, okay, wir machen wieder ein strikteres Schema, schauen uns das an mit einer Kontrollgruppe, die sozusagen nach Wohlfühlen gelagert wird, so wie es zwischenzeitlich üblich war, und schauen uns das mal an im Verlauf und mussten leider feststellen, dass das nichts gebracht hat. Erstaunlicherweise. Da war man durchaus sehr erstaunt, weil man ja doch erwartet hat, okay, diese Lagerung, das bringt's, denn das ist ja auch, wie schon angeklungen, das, was als allererstes erstmal den Eltern ja auch geraten wird. Mensch, andere Seite mal nehmen und hin und her lagern. Und da haben wir doch gemerkt, okay, für uns war dann doch die Lehre auch daraus, die Bauchlage scheint was Wichtiges zu sein für Kinder. Also, und das ist also etwas, was man ja auch in der Untersuchungssituation immer wieder verspürt, wenn man die Kinder dann in die Bauchlage bringt, wie die sich bemühen, den Kopf anzuheben, also das Ansteuern, das geht durchs ganze Kind durch und setzt also sozusagen eine Kette von muskulären Bewegungen los. Und das ist etwas, was offensichtlich dann doch zu selten bei den Kindern auftaucht. Ja.
Und, aber vielleicht an der Stelle gleich die Warnung, du sprichst nicht davon, dass reife Kinder jetzt auf dem Bauch schlafen sollen.
Genau, das unbedingt bitte nicht. Das ist eine ganz schwierige Sache, die man wirklich immer betonen muss. Dieser zeitliche Zusammenhang über diese Back-to-Sleep-Kampagne, dass sich das entwickelt hat, der ist da. Die Rückenschlafkampagne hat aber bei der Sitzprophylaxe einen eindeutigen Vorteil gezeigt.
Sitz ist plötzlicher Kindstod, ne?
Plötzlicher Kindstod, ja. Also die Prävention, das ist sozusagen, kann man als eine erfolgreiche sozusagen Einführung bezeichnen, ganz klarer Fall. Und das darf man auf jeden Fall nicht aufweichen. Es geht eben darum, doch intelligente Methoden der Förderung der Kinder zu entwickeln, die damit konform gehen, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und wo man sagt, also ist ganz klar, im Schlaf und unbeobachtet gehören die Kinder auf den Rücken gelegt. Das ist also auch das, was wir damals in der Studie so mit weitergeführt hatten. Aber wenn man ein Kind also beeinflussen will, dann ist natürlich klar, dass das auch unbedingt die Bauchlage angeboten bekommen muss. Am besten die Drehung aus der Rücken in die Bauchlage, um diesen Übergang mitzuüben. Das sind ja alles angeborene Programme sozusagen bei den Kindern, die sie nur freischalten müssen im Kopf. Und sie brauchen halt einfach das Angebot, müssen da mehrfach durchgeführt werden und dann entwickelt sich das. Ja. Und das sind also Dinge, da muss man, wie gesagt, ganz vorsichtig sein. Natürlich, dass man die Eltern in Zukunft sicherlich dahingehend auch berät. Aber das ist natürlich etwas, was sich jetzt schrittweise noch entwickeln muss und man einfach noch mehr Informationen braucht. Insbesondere auch dann, dass man wahrscheinlich die Kinder individuell fördern muss. Das geht jetzt nochmal auf die ursprüngliche Frage zurück. Was kann man in der Klinik tun? Der nächste Ansatz ist jetzt auch erstmal nochmal einen Schritt zurückzugehen und in einem Video-Assessment, also in einer Videobeobachtung der Kinder nochmal zu schauen, wie sich die Kinder eigentlich einzeln spontan so bewegen, was sie für Lagen einnehmen, um dann zu schauen, was bedeutet das für das einzelne Kind, und dann in Zukunft auch mal die Eltern bei Entlassung da ganz individuell beraten zu können.
Herr Wilbrand, wenn es uns als Neonatologen nicht gelingt, das zu vermeiden, also diese schädellagebedingten Schädeldeformitäten zu vermeiden, und die Eltern kommen dann zu Ihnen, welche Therapiemöglichkeiten haben Sie denn überhaupt?
Ja, also wie gesagt, wenn die Kinder relativ jung sind, dann kann man eben tatsächlich mit Physiotherapie und gegebenenfalls mit Lagerungsmanövern tätig werden und kann die Eltern dann relativ kurzfristig auch ans Zentrum anbinden, sagen, wir gucken uns das in 4 Wochen nochmal an und messen nochmal nach. Man hat dann ja eine relativ objektive Darstellung mit unseren Messmethoden eben dieser Schädeldeformitäten. Wenn das jetzt über den 5., 6. Lebensmonat hinaus persistent ist und wir sehen, okay, das ist jetzt wirklich eine deutliche Schädeldeformität, die auch mit diesen Maßnahmen wie Krankengymnastik und Lagerung etc. nicht sich deutlich verbessert, dann muss man tatsächlich überlegen, ob man nicht eine individuelle Kopforthese für das Kind herstellt. Eine individuelle Kopforthese ist eben, man nennt das auch die sogenannte Helmtherapie. Da wird quasi computergestützt eben ein kleiner Helm angefertigt, also der Oberkopf, die Ohren, das Gesicht, alles ist frei. Aber es ist wie ein Stirnband, bisschen kann man sich das vorstellen. Und der gibt quasi eine vorgegebene normalisierte Kopfform vor. Und es ist also nicht so, dass dieser Helm jetzt irgendwie, viele stellen sich das so vor, die schon mal von der Helmtherapie gehört haben, der Helm würde also jetzt den Kopf dann in Form drücken oder pressen oder zurechtrücken oder so. Aber das stimmt aber nicht, sondern dieser Helm sitzt quasi ganz passiv auf dem Kopf drauf und lässt da Raum zum Wachsen, wo das Kind quasi in dem Moment abgeflachte Stellen hat. Die Kinder haben in der Regel damit kein großes Problem. Es gibt so eine kurze Eingewöhnungsphase, aber das tut weder weh noch macht es sehr große Umstände. Und dann wird über das ganz normale Kopfwachstum, was über die Monate stattfindet, tatsächlich auch das Kopfwachstum gelenkt und damit eben deutliche Schädeldeformitäten korrigiert. Das ist, also diese Helmtherapie ist das weltweit am besten untersuchte und mit Abstand wirksamste Mittel, um deutliche Schädeldeformitäten zu normalisieren. Manchmal kommen Eltern aber eben auch ein bisschen später oder fast zu spät zu uns. Ja, man sieht also, die haben lange gesucht, bis sie eine Therapiemöglichkeit gefunden haben und sind dann erst so, weiß ich nicht, mit 10 Monaten oder 11 Monaten bei uns. Und dann ist es natürlich für so eine Helmtherapie schon echt schwierig. Also wir versuchen das immer, wir sehen immer eine Chance und sagen, okay, wir versuchen vielleicht die Kopfform mit so einer Orthese noch zu verbessern. Aber das Kopfwachstum ist natürlich in diesem Alter dann schon sehr reduziert. Und die Chance damit eben einen Kopf komplett zu korrigieren, ist dann nur noch leider sehr klein.
Mhm. Und das heißt, es reichen ein paar Stunden aus, diesen Helm zu tragen? Oder wie lange müssen die Kinder den Helm tragen? So?
Also wir raten den Eltern, es gibt so verschiedene Konzepte, wir raten den Eltern aber, dass der Helm in der Regel über 23 Stunden am Tag getragen werden muss. Das Wachstum findet ja quasi von morgens bis abends und nachts statt und nicht nur samstags nachmittags oder sowas. Man muss das also schon sehr konsequent machen und dann ist das auch extrem wirksam. Also wenn man tatsächlich dann innerhalb von 4 bis 6 Wochen nachmisst den Kopf, die Kinder kommen dann eben immer wieder zu uns und wir vermessen den Kopf wieder und gucken, wie sich das normalisiert, dann sieht man eben, wenn der Helm 23 Stunden am Tag getragen wird, man kann sich ein bisschen vorstellen wie eine Zahnspange, die ist auch dann wirksam, wenn sie getragen wird. Wenn sie nicht getragen wird, wirkt das einfach nicht so gut. Aber dann sieht man eben, wenn das konsequent gemacht wird, dann nach wenigen Wochen schon deutliche Erfolge.
Jetzt haben wir gehört, Wolfram, dass es ja die Intervention ziemlich aufwendig ist und es eigentlich zwischendurch noch Möglichkeiten gibt, Physiotherapie und alles Mögliche. Dazu muss man ja erkennen, dass eine Deformität vorliegt oder potenzielle Gefahr dafür besteht. Welche Möglichkeiten gibt es denn, die schon frühzeitig zu erkennen?
Also wie es auch schon angeklungen ist, man muss einfach überhaupt hinschauen, also sich das Problem bewusst machen. Also ne, dass man kann da ja auch dran vorbeigucken sozusagen. Das bedeutet, ich muss mir also auch den Hinterkopf des Kindes überhaupt anschauen oder zum einen nicht nur den Kopf, sondern das, was wir auch ja in der Untersuchung machen, in der Untersuchung, wie liegt das Kind da, ist eine Vorzugshaltung da. Also es gibt ja noch sehr, sehr viele andere Punkte, woran man das sieht. Jetzt ist es ja so, dass, und das muss man auch ehrlicherweise sagen, am Anfang, die Messmethodiken gab es gar nicht so. Am Anfang ist das alles auch mehr klinisch beschrieben worden. Da gab es auch eine Einteilung nach, oder die gibt es auch noch, und die hat auch eine Bedeutung nach Herrn Agenta et al., wo einfach die Schwere anhand der Schiefheit des Kopfes, anhand der, dass man auch geschaut hat, wie ist denn die Achse der Augen, wie sind denn die Ohren, also kommt es zu einer parallelogrammartigen Verschiebung des Kopfes, das wurde nach verschiedenen Schweregraden eingeteilt. Das kann man auch immer noch initial tun. Das ist auch, denke ich, immer noch der Einstieg in die Beschreibung. Aber dann ist, und wie gesagt, über Perzentilen ja sehr gut nachverfolgbar, doch schon wichtig, dass man also schaut, dass man doch auch vielleicht zu Zahlenwerten kommt und sich das also im Verlauf besser darstellen kann. Und es ist so, die Kalibermessung, die hat weiterhin auch eine Bedeutung. Das ist der einfachste Schritt. Also es geht absolut auch manuell zu messen. In letzter Zeit aber doch eher digitale Methoden, um den Kopf also zu scannen, anhand eines Laserscanners zum Beispiel, wo das mit Laser, einem Laserstrahl abgegriffen wird, der Kopf, und digital fotografiert wird, ein 3D-Bild entsteht, oder überhaupt mit stereofotogrammetrischen Methoden, also mit einer Kamera, die aus verschiedenen Winkeln das aufnimmt. Das sind also schon sehr aufwendige Methoden, die natürlich meistens irgendwann dann eher in einem Zentrum vorhanden sind, wie zum Beispiel in Dresden. Also da ist dann schon der nächste Schritt, dass das über eine Kinderarztpraxis oder auch mal eine neuropädiatrische Praxis hinausgeht. Aber das wäre dann so der nächste Schritt, um es auch im Verlauf besser beschreiben zu können, auch den Eltern besser rückkoppeln zu können, dass eine Physiotherapie und auch die Maßnahmen, die sie ergreifen, eventuell schon Erfolg zeitigen, weil das eben in der manchmal Betrachtung von außen, und da spielen ja auch viele gute gemeinte Ratschläge aus der Umgebung immer mit rein, manchmal gar nicht so für Eltern sichtbar ist. Mhm. Und ja.
Ich glaube, das ist gerade so eine Sache, ne? Die dadurch, dass sich das langsam entwickelt, fällt den Eltern es an sich gar nicht auf, weil der Kopf sich langsam verändert und jeder Tag so ein bisschen ist, sodass es vielleicht das Problem gar nicht so prominent ist.
Genau, und also auch so als eben zum einen nochmal das Gefühl zu schärfen, dahin zu schauen, aber eben auch, und das haben wir eher so erlebt, auch als positive Rückkopplung, dass Eltern da auch nochmal sehen, es geht in die richtige Richtung, auch anhand der Perzentilen. Das ist ja eigentlich das, wo wir dahin wollen, dass man also aus einer schwereren oder Form es schafft, doch dann eher eine milde Form zu machen oder etwas, was dann wirklich also auch fürs Outcome des Kindes keine Bedeutung hat. Und im Moment ist natürlich auch so der nächste Schritt zu schauen, die Entwicklungen sind ja ganz rasant, wenn man einfach mal jetzt die letzten iPhones nimmt, wo 3D-Bilder möglich sind, da sind wir auch mit dem Falko Wilbrand mit dran, eben doch auch da noch mehr technische Möglichkeiten anzubieten, dass also über Apps, dass also viel leichter verfügbar ist, auch für Eltern, aber sicherlich auch für Kinderarztpraxen, um einfach auch erstmal ganz standardisierte Bilder aufzunehmen, den Verlauf zu beschreiben und eben auch frühzeitig zu entscheiden, gehört das jetzt zum Beispiel in die Sprechstunde vom Falko Wilbrand hinein. Also die Antwort geht in die Richtung, die digitalen Möglichkeiten nehmen da absolut zu. Es ist so kurz vor einem Durchbruch, sage ich mal. Die Perzentilen sind da, wir wissen, was wir messen müssen, wir wissen auch, warum wir es messen müssen. Die Methodik hinkte da so ein bisschen hinterher. Die kommt aber.
Wolfram, du hattest jetzt schon darauf hingewiesen, dass die Eltern durchaus eine Vorzugshaltung haben. Kannst du das mal verdeutlichen und warum ist diese Vorzugshaltung was durchaus auch zu Kopfdeformitäten führen kann?
Also die Vorzugshaltung ist etwas, was man schon beim Anblick des Kindes auch als Eltern sehr leicht erkennen kann. Es ist oft so, dass die Wirbelsäule des Kindes, wenn es also nackt beim Windelwechseln vor einem liegt, zu einer Seite C-förmig verbogen ist, also nach der einen Seite sozusagen konkav ist. Das ist meistens die Vorzugshaltung. Die Kinder gucken auch meistens in diese Richtung. Das merkt man auch, dass die Bereitwilligkeit einer Rassel oder einem Angebot zu folgen viel leichter in die eine Richtung geht. Das wäre dann diese Vorzugshaltung. Es ist also viel schwerer, das Kind zu überzeugen. Meistens ist es nämlich die linke Seite, die es nicht so bevorzugt. Es sind zwei Drittel, nämlich sogar die rechte Seite, dass die Kinder also da so reingucken. Es gibt viele Theorien dazu. Die meisten Eltern sind halt Rechtshänder, sodass also das Herankommen an die rechte Seite des Kindes, auch das auf den Arm nehmen und füttern, über die rechte Seite eigentlich eher verbreitet ist in Mitteleuropa sozusagen, wahrscheinlich dazu mit beiträgt. Ja. Und das ist auch etwas, wo man natürlich dann den Ansatz in Zukunft sehen wird, Eltern ganz individuell zu beraten, da auf sich zu achten, wie tue ich das, wie oft das Kind beobachten und da möglich in eine Symmetrie mehr zu kommen, also dem Kind mehr anzubieten. Und diese Vorzugshaltung, wie gesagt, zu erkennen, das ist für Eltern sehr leicht. Darauf kann man hinweisen, zum Beispiel bei der U2, wenn man das den Eltern zeigt, das Kind. Das ist also etwas, was, glaube ich, in der Zukunft auch bei den Beratungen der U2, da wird sich ja sehr viel tun, denke ich, weil doch die Informationsflut zur U2 ziemlich groß ist für die Eltern. Da wird man sicherlich die Eltern mit beraten müssen und auch so, dass sie es verstehen und sich nicht verunsichert fühlen.
Ich glaube, das wäre noch mal ein ganzes eigenes Thema, die Vorsorgeuntersuchung und die Überfrachtung dieser Vorsorgeuntersuchung aktuell. Das wollen wir jetzt gar nicht aufmachen, dieses Fass da.
Das ist, aber man muss es sagen, im Zusammenhang nochmal mit gerade dieser Problematik der Entwicklung in den ersten 6 Wochen bis zur U3 hin, ein Problem, also wenn man das aus eigener Erfahrung weiß und auch mit anderen niedergelassenen Kollegen spricht, da ist doch eine hohe Verunsicherung der Eltern da. Mhm. Es ist ja immer die Frage, wie bringe ich diese Prävention des plötzlichen Kindstods rüber? Also was wissen Eltern schon vorher? Wie nimmt man das Gespräch auf? Wie kommt es an? Und es gibt auch einen hohen Prozentsatz an Eltern, die da offensichtlich verunsichert werden, da auch im Handling dann noch sich mehr zurücknehmen. Und es wird es nicht allein sein, Handling über die Jahre und dann noch ein bisschen Maxikosi hier und dort. Das ist ja auch immer so ein Ärgernis für die Physiotherapeuten. Das ist dann die Summe aus allem, die das dann macht, sicherlich. Hm. Aber in die Richtung Beratung wird es unbedingt gehen. Prävention ist da sicherlich. Hm.
Herr Wilbrand, wenn jetzt Kinder, als ich sag mal mit der U3 oder ein bisschen später feststellt, da könnte was sich entwickeln von der Kopfdeformität, soll er das Kind gleich zu Ihnen überweisen oder wann ist der richtige Zeitpunkt?
Am besten gleich überweisen. Ich gucke mir, oder spezialisierte Kliniken, die sich mit dem Thema beschäftigen, gucken sich das eben lieber früher als zu spät an, weil man dann eben tatsächlich auch noch intervenieren kann und den Eltern nochmal das eine oder andere, den einen oder anderen Trick zeigen kann, wie man mit dem Kind vielleicht ein bisschen anders umgehen kann. Und ganz viele Sachen lösen sich damit eben auch auf. Mhm. Wir haben ja ganz häufig mal auch Kinder da, die dann irgendwann zwischen dem 8. und 10. Lebensmonat zu uns kommen, weil sie vorher niemand gefunden haben oder irgendwie nicht wussten, wo man hingeht. Dann wird es natürlich schon eng mit dieser dieser Helmtherapie. Ne? Dann ist dieses maximale Kopfwachstum dann schon so weit fortgeschritten, dass man da nicht mehr so ganz dolle Erfolge mit erreicht. Wir versuchen das natürlich dann immer, je nachdem, wie stark das ausgeprägt ist, und sagen den Eltern, man kann das probieren. Natürlich, je älter das Kind ist, desto weniger akzeptiert so eine Orthese dann natürlich auch. Die fangen irgendwann an und machen die auf und nehmen die ab und dann ist natürlich da entsprechend die Compliance auch nicht mehr so ganz gut. Aber natürlich hat man immer eine Chance, es zumindest zu verbessern und in Richtung von normalen Messwerten hinzukriegen und einen symmetrischen Kopf oder einen nicht so stark abgeflachten Kopf zu versuchen zu formen. Also ich bin dagegen, dann zu sagen, nee, das machen wir jetzt hier nicht mehr, das Kind ist zu alt oder so. Das dogmatisch und immer zu sagen, man kann das immer mal probieren und wenn die Eltern verzweifelt sind, spricht aus meiner Sicht da nichts dagegen, das zumindest denen vorzuschlagen.
Ich wollte jetzt auch nicht vorschlagen, dass alle Kinder zu Herrn Wilbrand gehen müssen. Es gibt unterschiedliche Spezialisten auf dem Gebiet. In Dresden machen zum Beispiel auch eher die Kinderchirurgen. Ist ja nicht immer nur Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen, die das machen. Aber es gibt schon Spezialisten auf dem Gebiet, die dann diese Helmtherapie anbieten. Wenn wir jetzt so einen Blick in die Zukunft werfen, Wolfram, welche Herausforderungen siehst du jetzt in den nächsten 5 Jahren oder 10 Jahren bezüglich Diagnostik? Du hattest es schon so ein bisschen angedeutet, was Smartphones so anbieten. Wie sieht da dein Blick in die Zukunft aus?
Also ich gehe da ganz fest davon aus, dass also in dem ganzen Erfassen, kinderärztlichen Erfassen des Kopfwachstums und auch der Symmetrie einfach die digitale Technik Einzug halten wird. Das wird einfacher werden. Das geht auch da, wenn ich einen kleinen Ausflug machen kann, noch. Kopfumfangsmessung ist ja sozusagen eins der ersten Schritte, um zu erfassen, wie geht's, wie ist das normal, wächst das Kind auch wegen dem Outcome. Das geschieht ja meistens mit irgendeinem Maßband, möglicherweise bei IKEA geklaut. Und das ist dann immer eine Methodik, die sehr, sehr anfällig ist für Probleme. Und das ist klar, diese Messung wird an Akkuratesse zunehmen über die digitale Messung. Und das wird also diesen Bereich einmal erfassen, den wir sowieso haben und dementsprechend auch diese Erfassung von Asymmetrien. Und die digitale Technik, also das Erfassen, wird auch einfach ermöglichen, besser zu schauen, ob die Beratung greift, ob man also sozusagen an die Eltern rankommt, ob die Eltern sozusagen das Problem sehen, ob sie darauf eingehen können und ob ihre Methoden greifen werden. Das kann man dann alles auch, weil das ja auch Methoden sind, eine App, ein Handy, was Eltern auch zu Hause aufzeichnen können und da im Kontakt bleiben können, da sozusagen wie eine eigene Kurve erstellen können und schauen können. Ich denke, das wird ganz klar in diese Richtung gehen und das, also das wird die Prävention absolut stärken.
Also gleich eine eigene Erfolgskontrolle, die Eltern, dass die es sehen und wahrscheinlich die dann auch motiviert, dann was zu machen.
Das denke ich absolut.
Ja. Herr Wilbrandt, wenn ich Sie frage, der Blick in die Zukunft bezüglich Therapien, dieser Helm hört sich ja doch relativ martialisch an. Wird sich da in Zukunft irgendwas ändern oder werden wir dann, wenn wir es nicht vermeiden können, mit der Therapie beim Helm bleiben?
Also das mit der Helmtherapie verschreckt viele Eltern erstmal, aber wenn man dann sozusagen mal mit den Eltern da ein bisschen eingehender drüber spricht und die darüber aufklärt, dass das keinesfalls wehtut oder dass das die Kinder eigentlich nach einer gewissen Eingewöhnungszeit auch nicht stört, dann ist es eigentlich gar nicht mehr so martialisch. Die Kinder haben damit in der Regel weniger ein Problem als die Eltern. Natürlich ist das ein Eingriff in den täglichen Ablauf. Man muss immer den Helm einmal am Tag sauber machen etc. Papier. Das begleitet einen nun mal, aber das tut eine Spreizhose auch. Wenn man sagt, okay, wir sehen das ein, dass das so eine deutliche Schädeldeformität ist, dass da eventuell gegebenenfalls irgendwann mal tatsächlich funktionelle Defizite draus resultieren könnten. Und wir nehmen jetzt diese paar Monate, die wir jetzt in der Lage sind, das Kopfwachstum noch zu lenken, dann denke ich, ist so ein Helm auf jeden Fall was man vertreten kann. Da ändert sich im Moment auch nicht so richtig viel. Es wird an diesen Lagerungskissen viel gebastelt. Da wird so nachgedacht über individualisierte Lagerungskissen oder es werden Medizinprodukte generiert etc. pp. Es wird auch drüber nachgedacht, ob man eventuell so einen Helm aus einem 3D-Drucker irgendwann mal einfach herstellen kann. Das sehe ich noch nicht so richtig, weil die sind ja tatsächlich mit ärztlicher Begleitung und Computer generiert. Aber also per Hand am Computer sozusagen wird die Kopfform dargestellt und gesagt, so ungefähr könnte das normal aussehen, dann wird der Helm da draufhin hergestellt. Also, dass wir jetzt hier irgendwie das am Fließband machen und dann wir machen vorne einen Scan und hinten fällt aus der Maschine der Helm raus, das sehe ich noch nicht so richtig, weil das kann man auch. Man muss auch im Kopf behalten, das sind ja nun ganz kleine Menschen, die noch empfindliche Haut haben, die auch irgendwie so alle ganz zerbrechlich sind und man kann da nicht einfach so eine maschinell gefertigte Orthese draufsetzen und dann erwarten, dass es keine Komplikationen gibt. Es gibt ja mit diesen individuell gefertigten Helmen schon die eine oder andere Komplikation.
Da wollte ich gerade drauf hinaus. Sie hatten ja gesagt, der Helm drückt ja nicht die überstehenden Stellen rein, sondern der lässt Platz für die Stellen, dass da reingewachsen werden kann, also die sozusagen nicht ausreichend ausgebildet sind. Wie häufig muss der eigentlich gewechselt werden?
Eigentlich wird er gar, also genau, das ist ganz wichtig, das zu verstehen. Dass das eben nicht so ist, das erwarten viele. Die kommen zu uns und sagen so, und jetzt presst das hier den Kopf wieder irgendwie in Form. Das passiert natürlich nicht, das geht ja gar nicht. Sondern was der Helm eben macht, ist, dass er passiv auf dem Kopf draufsetzt und dann letztlich an den abgeflachten Arealen Platz lässt und das ganz normale Wachstum. Wir kehren quasi diese einseitige Lagerung, die das Kind ursprünglich mal hatte und was zu der Schädeldeformität geführt hat, mit einer Helmtherapie um. Also das Wachstum findet ganz passiv jetzt an der anderen Seite statt. Also das ist schon mal sehr, sehr wichtig, dass man das versteht. Jetzt habe ich die Frage vergessen.
Nee, das war genau der Punkt. Ist es in dem denn zukünftig vielleicht mal sinnvoll, da noch Drucksensoren reinzubauen oder sowas? Also dass man ein bisschen mehr sieht, an welcher Stelle ist jetzt zu viel Platz oder zu wenig Platz, um das zu adaptieren oder?
Mir ist die Frage wieder eingefallen, wie oft muss der Helm gewechselt werden? Drucksensoren denkt man im Moment eigentlich noch nicht darüber nach, weil das ist auf der Innenseite ist dieser Helm mit einem ganz weichen Schaum gefüttert. Das ist so ein Polyurethanschaum. Das ist nicht besonders fest. Das kann man mit dem Daumen einfach eindrücken. Ich glaube, das würde keinen Sinn machen. Was man überlegen könnte, ob es irgendwie eine eine Möglichkeit gibt, dass sich der Helm selber irgendwie anpasst oder so. Aber wie das passieren soll, kann ich mir auch noch nicht vorstellen. Zu dem Helm wechseln oder Helm anpassen, also in der Regel ist die Therapie mit einem Helm durchzuführen. Es okay. wird ein Helm hergestellt und der wird alle paar Wochen, also am Anfang kommen die Eltern in der Regel nach 4 Wochen nochmal zu uns, dann nach vielleicht 8 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen und am Ende macht man dann immer längere Abstände, weil das Wachstum natürlich auch langsamer wird. Das heißt, man kann dann sagen, ja, hier, wir geben da noch ein bisschen Zeit, dass das Kind noch ein bisschen da reinwachsen kann. Und diese Abstände kann man gegen Ende der Therapie eben verlängern. Und was wir dann machen, ist, dass wir immer an den Stellen, auch in der Werkstatt tatsächlich, dann mehr Platz machen. Das ist eine so relativ handwerkliche Geschichte. Mehr Platz machen an den Arealen, wo der Kopf noch wachsen muss. Dann guckt man sich natürlich das Kind an. Man muss das sehr individuell eben in dem Helm quasi die Kopfform rein arbeiten und dann wird der Helm wieder aufgesetzt. Angst haben, dass der jetzt irgendwo neu drückt oder so muss man nicht, weil er hat ja vorher auch schon gepasst und dann kommen die Eltern nach 6 Wochen wieder her.
Also doch ziemliche Handarbeit, was da gemacht wird. Ja, vielen Dank für diese Vorstellung.
Ja.
Welche aktuellen Publikationen zu dem Thema haben Sie mitgebracht und empfehlen Sie unseren Zuhörern zum tieferen Eintauchen in die Thematik? Wolfram.
Oder? Ich will noch, es gibt eine Arbeitsgruppe, es ist eine Arbeit, die jetzt ganz kurz vor Corona entstanden ist. Es ist eine Arbeitsgruppe aus Seattle, die mich immer wieder sehr beeindruckt, weil die sehr fleißig sind und die haben eine Kohorte von über 350 Kindern nachverfolgt. Die Kinder sind jetzt mittlerweile im Schulalter. Es ist eine Kontrollgruppe von 150 Kindern, circa und fast 200 Kinder mit einem lagebedingten Plagiozephalus. Und die Arbeiten dieser Gruppe brechen nochmal eine Lanze zu diesem Thema, was uns nochmal ganz an den Anfang führt. Es ist eben nicht nur ein Modethema, es ist auch nicht nur ein Thema, wo es um kosmetische Fragen geht, sondern um funktionelle Fragen, die zum einen, das war ja schon angeklungen vom Falco, doch zu funktionellen Problemen führen können, Augachse, Hörprobleme, Kieferschluss. Das Interessante bei dieser Arbeitsgruppe aus Seattle ist, dass die sich der kognitiven Entwicklung der Kinder gewidmet haben und da sehr interessante Daten gefunden haben. Am Anfang war erwartungsgemäß eine motorische Entwicklungsbeeinflussung. Das hat sich dann aber doch auch verlagert in Richtung einer Sprachentwicklungsverzögerung. Und jetzt ist doch zu sehen in der Schulzeit, dass diese Kinder eine deutliche Problematik haben und auffälliger sind, auch signifikant schlechter mit ihren kognitiven Fähigkeiten. Das finde ich eben sehr interessant. Was die Arbeit und auch sehr schön immer herausgearbeitet hat von Anfang an, ist, dass es da offensichtlich, der Plagiozephalus scheint da nicht der kausale Grund dafür zu sein. Er ist aber eine Kondition, die man unbedingt beachten muss, weil das möglicherweise ein früher Marker ist für Kinder, die eben später Probleme okay. haben werden. Also ganz andersrum gedacht. Und dass man also auch schaut, das ist etwas, was Neuropädiater so in ihrem Alltag sehr oft erleben, die sogenannten Minor Neurological Deficits, also Kinder, die später Fahrrad fahren lernen, immer so ein bisschen ungeschicklich sind oder auch Probleme in der Entwicklung haben. Das gibt es, das sind Kinder, die also gar nicht einem klaren Entität zuzuordnen sind, aber die wahrscheinlich damit in diese Gruppe reingehören und das arbeitet die Arbeit schon raus, die werden da auch noch weiter dran arbeiten, also wenn man dieses Thema also auch sehen will, die arbeiten das ist in Pediatrics erschienen, nennt sich eben Cognitive Outcome and Positional Plagiocephaly, die also arbeiten das sehr schön raus und das bricht nochmal, wie gesagt, eine Lanze dafür, es ist nicht ein kosmetisches Problem, es ist ein Problem, was man ernst nehmen muss, hat also eine Zukunftsweisen auch Bedeutung für die Kinder.
Super. Herr Wilbrand, Sie haben auch eine Publikation mitgebracht.
Ja, ich hatte eine mitgebracht. Im Laufe des Gesprächs habe ich gewechselt. Ich glaube, es ist vielleicht nicht schlecht, wenn ohne Eigenwerbung zu machen, man diese normativen Daten irgendwie mal hier präsentiert, gegebenenfalls. Also wir haben in 2017 eben in der Neuropediatrics Normwerte zur Schädelform in den ersten 2 Lebensjahren an fast 800 Kindern publiziert. Die einfach sich zu Untersuchungen eben in kinderärztlichen Praxen eingefunden haben oder in der Kinderklinik bei uns. Die sind einfach, da gab es überhaupt das Thema, Schädeldeformität war bei diesen Kindern gar kein Thema. Wir haben die einfach sozusagen untersucht, anthropometrisch untersucht und haben das als Normwerte sozusagen publiziert. Da sind eben diese Perzentilen drin und diese Normwerte. Das ist vielleicht ganz gut, wenn man das hier mal zur Verfügung stellt, damit man da tatsächlich mal einen Anhaltspunkt hat. Und eine zweite Arbeit ist eben diese Arbeit, wo es um die, die schon im Gespräch war, um diese App geht, womit man letztlich mit einem mobilen Endgeräten, also Tablet und Smartphone, in der Lage ist, tatsächlich kindliche Schädeldeformitäten zu erfassen und auch relativ objektiv zu vermessen und zu klassifizieren. Das ist von Patrick Fischer, Sonja Wattendorf, Herr Tabata Bay und Herrn Sorabi und mir über die Smartphone-based Monitoring of Pediatric Craniofacial Deformities. Das ist hier in Current Directions in Biomedical Engineering erschienen. Open Access stellen wir auch mal zur Verfügung. Lässt sich nachlesen, wie letztlich da über Deep Learning etc. Diese Smartphone-Apps entwickelt werden oder unsere Smartphone-App, diese Incross-App entwickelt worden ist, womit man Schädeldeformitäten dann vermessen kann.
Spannend. Okay, super. Also drei sehr tolle Publikationen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Den Link zu diesen Arbeiten finden Sie wie immer auf unserer Homepage unter www.dskn.org und auch die weiteren Informationen, die hier angebracht wurden. Ja, lieber Wolfram, lieber Herr Wilbrandt, jetzt sind wir schon fast fertig mit dem Podcast. Zum Schluss bitte ich meine Gäste immer darum, so ein bisschen was mitzugeben den Zuhörern, den Zuhörerinnen. Herr Wilbrandt, wenn Sie jetzt frisch promoviert Ihre Karriere starten würden, wären Kopfdeformitäten noch immer ein Thema, in das Sie tiefer einsteigen würden?
Absolut. Ich finde das einfach ein ganz spannendes Thema. Das ist sehr, sehr vielschichtig und es ist einfach völlig unbeachtet. Es ist einfach links liegen gelassen worden. Man hat sich mit diesem Thema relativ lange gar nicht beschäftigt. Oder es wurde immer bagatellisiert, ist nicht so schlimm, macht nichts. Aber wenn man dann irgendwann tatsächlich mal rausfindet, Mensch, diese Kinder kriegen in einem deutlich höheren Maße funktionelle Schwierigkeiten oder im späteren Leben, das wissen wir ja jetzt noch gar nicht, was da mit 50, 60 oder so irgendwann vielleicht mal auftauchen könnte an Skoliose oder Halswirbelsäulenproblemen oder was auch immer kommen mag, wir wissen es ja nicht. Das ist einfach ein Feld, was sicher noch nicht abgegrast ist und sowohl in der Diagnostik als auch in der Therapie ist noch ganz viel zu forschen, als auch natürlich in den Langzeitbeobachtungen, was passiert denn mit den Kindern, mit unbehandelten Kindern, was passiert mit Kraniosynostosenkindern etc. pp. Das ist also wirklich für mich ein wirklich ganz tolles Feld.
Ich glaube, das war ein ganz überzeugendes Plädoyer. Vielen Dank. Wolfram, du hast nun verschiedene Kliniken national, international gesehen, bist Neuropädiater, bist Neonatologe, auch jetzt in der Niederlassung. Und wissenschaftlich ziemlich aktiv auch, was würdest du jungen Kollegen oder Kolleginnen, die uns jetzt zuhören, mit auf den weiteren Weg geben, sowohl wissenschaftlich als auch klinisch, so als kleine Empfehlung?
In Bezug auf den Plagiozephalus?
Nee, überhaupt auf die wissenschaftliche oder klinische Karriere. Also,
wenn man es jetzt an unserem Thema ja auch nochmal festmacht, auch für mich eben sehr spannend, sich da weiter mit zu beschäftigen, auch als Einstieg. Der nächste Weg wird ja in die Richtung auch gehen, Interventionen anzubieten und die zu überprüfen. Da stehen wir noch vor sehr vielen Herausforderungen. Das ist also auf jeden Fall etwas, was, glaube ich, einen klinisch interessierten jungen Kollegen packen kann, weil offensichtlich konnte ich auch mit der Publikation dafür Werbung machen. Nachverfolgung von großen Kohorten ist, auch wie man bei Falco gesehen hat, 800 Kinder. Das ist eine harte Arbeit, die aber oft dazu führt, ein Verständnis überhaupt für eine Problematik zu entwickeln. Das ist also etwas, was sehr spannend ist, offensichtlich sehr gern auch gelesen wird, also ein fruchtvolles Feld ist für junge Forscher. Also da in die Richtung kann ich das nur empfehlen, sich zu entwickeln und auch zu denken. Das ist also etwas, wo man eigentlich nicht müde wird, was den Alltag auf jeden Fall auch immer wieder spannend macht, weil wir die Patienten vor uns sehen. Man greift im Alltag als Arzt ja nicht nur handwerklich ein, sondern also betreibt auch Wissenschaft im weitesten Sinne mit jedem Patienten, den man sieht. Und das ist bei diesem Thema auf jeden Fall auch gegeben. Und etwas, was, glaube ich, sehr spannend ist für jeden, der das mag.
Okay, auch ein klares Plädoyer, sich damit zu beschäftigen. Ich hatte jetzt gehofft, dass du auch so ein bisschen die Empfehlung gibst, sich durchaus breit in der Medizin zu beschäftigen, verschiedene Kliniken mal anzugucken, weil es doch den Horizont etwas erweitert.
Wenn ich da noch einen kleinen Satz zu sagen kann, weil das auch in dieses Thema genau reinsticht, Plagiozephalus und die Entwicklung. Breit, finde ich, ist genau das Stichwort, über den Tellerrand gucken, nicht aufhören zu fragen, warum etwas vorliegt, und sich auch inspirieren lassen von verschiedensten Seiten. Es gibt ja auch im Rahmen des Plagiozephalus das sogenannte KISS-Syndrom, kopfgelenksinduzierte Symmetriestörung, wo das Ganze als eine Art Entität dargestellt wird. Und das ist eben sehr gefährlich, Dinge einzugrenzen auf etwas, weil es auch den Blick, den klinischen Blick oft verstellt. Wir haben auch viele Kinder, die eine Kopfdeformität entwickeln, das hatten wir auch kurz schon angestoßen, die möglicherweise eine ganz doch schwere Grunderkrankung haben. Und auch da sich nicht mit zufrieden zu geben, das ist so, sondern einfach auch fragen, woher kommt das? Kann ich es beeinflussen? Kann ich es verfolgen? Und da muss man wirklich auch in viele Fächer reinriechen und auch möglichst einen Grenzgang wagen zwischen Neonatologie, Neuropädiatrie, Physiotherapeuten, also auch alle Therapeuten mit an Bord holen, um diese Dinge miteinander zu besprechen, um da wirklich auch zu neuen Schlüssen zu kommen für das einzelne Kind.
Spannend, ich sehe, ich glaube, wir könnten noch 2-3 Podcasts daraus machen zu der Thematik Physiotherapie, ganz eigenes Thema. Ein spannender Abend, vielen Dank, ich habe viel gelernt. Ich glaube, wenn Kinderärzte oder auch Eltern Fragen zu dem Thema haben, dass auch Wolfram, Herr Wilbrand zur Verfügung stehen. Nehmen Sie Kontakt auf mit der DSKN. Wir vermitteln es gerne weiter. Lieber Wolfram, lieber Herr Wilbrand, herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Weiterhin viel Kraft, viel Freude auch auf dem Thema zu forschen. Und ich hoffe, wir können uns bald mal wieder sprechen. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Das war ja wieder der Neocast der DSKN. Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene. Eine Dreiviertelstunde Expertenwissen heute zum Thema Kopfdeformitäten mit Privatdozent Dr. Falko Wilbrand und Dr. Wolfram Burkhardt. Haben Sie Fragen oder Anregungen zum Neocast, so melden Sie sich gerne bei uns. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum nächsten Mal. Ihr Mario Rüdiger.
Das war der Neocast. Update Neonatologie. Der Podcast der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene. Am Mikrofon Mario Rüdiger. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Die Inhalte dieses Podcasts spiegeln die persönliche Meinung des Moderators und seiner Gäste wider. Die Referenten verwenden große Sorgfalt darauf, den aktuellen Wissensstand zu präsentieren. Wie jede andere Wissenschaft unterliegt auch die Neonatologie ständigen Entwicklungen. Änderungen sind vorbehalten.